über etwas die Christologie hervorheben. Ein theologischer Begriff, Christologie bedeutet die Lehre über Jesus, den Sohn. Ich sehe sehr viel Anfechtung auf diesem Bereich. Ich habe immer wieder auch Gespräche mit Menschen, mit gläubigen Menschen, die nicht wissen, ist Jesus Gott. Ne? Es ist für mich schockierend, das zu sehen, weil die Kirche hat im 2. und 3. Jahrhundert die Debatten durchdebattiert und die Wahrheit hat seinen Lauf gehabt und hat gewonnen. Ne? Und damals in Alexandria, der Arius, ne, der arianische Streit ist sehr so das Zentrale. Der Arius hat behauptet, dass Jesus eben nicht Gott ist, ne, zwar mehr ist als alles andere in der Welt und dass durch ihn alles geschaffen wurde und so weiter, und hat sehr stark dafür argumentiert, dass Jesus eben nicht Gott ist. Und dann ist aufgestanden der Athanasius. Ne, und der ist in der Kirchengeschichte eben bekannt geworden dadurch, weil er im Geist Gottes für die Wahrheit gekämpft hat und den Sieg bekommen hat. Und die Kirche hat seitdem das akzeptiert. Jesus ist Gott. Ja, das war der Durchbruch im 3. Jahrhundert, weil die Schrift Zeugnis gibt darüber, sehr, sehr klar Zeugnis gibt. Ein sehr starkes Argument ist, dass niemand einen Menschen retten kann, es sei denn Gott selbst. Ja? Deswegen ist er Fleisch geworden. Und ich kann nicht sagen, ein Retter ist da, der nur ein Prophet ist oder etwas höher als ein Prophet oder nicht Gott ist. Und es ist so schwierig zu verstehen, es ist ein Geheimnis, es ist etwas, was wir nicht mit unseren paar Gehirnzellen, die wir haben, fassen können. Aber es ist die Wahrheit und es ist so wichtig, dass wir dem Zeugnis der Heiligen Schrift in Summe Aufmerksamkeit schenken. 1. Johannes 1, Johannes Kapitel 1, Vers 1, das Wort war Gott. Und im Urtext, schnappt euch die Nestle Aland, steht genau das. Das Wort war Gott. Ja? Wie kann ich das leugnen? Wie kann ich dann hingehen und bei YouTube Videos posten und sagen, Jesus ist nicht Gott? Ja, das geht nicht, nur weil ich das nicht verstehe. Es ist nur ein Thema, ich werde eine ganze Predigt darüber machen, über die Göttlichkeit Christi und so weiter. Ich denke, das ist eine wichtige Sache. Aber ich möchte starten bei diesen drei Sachen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in allen Bereichen, allen Ich-Bin-Aussagen über Jesus, wird der christliche Glaube angefochten. Der Lügner Satan kommt und lügt uns an in allen Ebenen. Überall dort, wo Gott gesagt hat, ich bin, dort kommt er und sagt, nein, nein, er ist da nicht. Ne? So, und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir haben gehört, wie Glaube angefochten ist in unserer Gesellschaft. Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und was sagt er dann? Ich habe den Glauben bewahrt. Glaube muss bewahrt werden. Glaube muss beschützt werden. Wir stecken in einer atheistischen, pluralistischen Gesellschaft. Und er wird nicht nur irgendwo in China oder irgendwo in Nordkorea jemanden entrissen, sondern er wird hier in Deutschland Menschen entrissen. Katharina hat das erzählt, ja. Menschen, die glauben, die sich auf den Weg gemacht haben und diesen Weg des Glaubens, auf diesem Weg des Glaubens fahren, werden auf einmal kommen in Zweifel hinein und sogar, dass es so weit geht, dass sie Jesus verleugnen. Und nicht mehr an Jesus glauben. So, Glaube muss bewahrt werden, weil es dauernd die Gefahr gibt, dass er uns entrissen wird. Ja? Pluralismus bedeutet, es gibt viele Wege. Ja? Es gibt viele Wege nach Rom. Ja? Und entweder nehme ich den einen Weg oder den anderen Weg oder den anderen Weg. Viele Wege führen nach Rom. Das ist unsere Gesellschaft. Von morgens bis abends predigen dir das deine Mitarbeiter. Ja? Und sie sind völlig in dem System drinne. Der gesamte Mindset ist humanistisch geprägt, pluralistisch geprägt. Es gibt viele Wege zu Gott. Das ist unser Einfluss, der kommt von außen als Attacke auf die Gemeinde zu. Ja? Und wir müssen erstarken, stark werden in unserem Gott, denn wir sind in der Gefahr, in dieses System hineinzugehen und ein Teil des Systems zu werden. Und dann schaue ich mein Leben nicht aus den Augen Gottes. Ich sehe mich nicht mehr so, wie Gott mich sieht und wie Gott die Welt sieht. Ich höre auf, für die Verlorenen zu weinen, ich höre auf zu beten, ich höre auf, die Schrift zu lesen, weil, wieso denn? Ist da sowieso nur ein Weg? Ja? Das sind die Gedanken des Teufels, die er sät in unser Denken hinein. Ja? Jesus sagt aber diese heftige Aussage, ich bin der Weg. Amen. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das heißt, außerhalb von Jesus gibt es keinen Weg. Keinen Zugang. Außerhalb von Jesus gibt es keine Wahrheit. Außerhalb von Jesus gibt es kein Leben. Amen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Amen. Völlig egal, wie freundlich die Leute sind, wie charmant sie sind, wie religiös erzogen sie sind, ob es Juden sind, Moslems sind, Gottesfürchtige. Andererseits, du hast nicht das Leben, weil du Jesus nicht hast. Halleluja. Du bist in Dunkelheit, solange bis du Offenbarung hast über ihn. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe es einigen gezeigt, das Video bei Larry King, ja, einem der größten Reporter, nein, das ist Talkshows in Amerika. Und dort werden die ganz prominenten Leute eingeladen. Und dort war ein Pastor, der eine Mega-Church leitet. Ja? Und dann kriegt er dort während dieser Talkshow einen Anruf und dort stellt dann eine Schwester diese sehr, sehr gute Frage, ob er denn wirklich glaubt, dass Jesus der einzige Weg ist. Ne? So, und sie hat das sehr, sehr weise formuliert und sehr auf den Punkt gebracht und Larry King hat das dann aufgegriffen und es hat dann weiter dort mit dem Pastor geredet. Und er hat das Evangelium auf eine ganz persönliche Ebene runtergebrochen. Er wollte keine absolute Aussage treffen darüber, dass Jesus wirklich der Weg ist. Er wollte sich immer nur entschuldigen, ich will keinen verurteilen, ich will keinen richten, oh, ich weiß nicht, Gott weiß das schon, ne? Und so weiter. Und ist dem völlig ausgewichen und hat gesagt, so, oh ja, ich glaube schon, was die Bibel sagt, aber es ist mein persönlicher Glaube, ne? Hat ja nichts mit dir zu tun. Und wisst ihr, in der Argumentation, wenn ihr das sehen wollt, ich kann euch den Link schicken, und nicht um diesen Pastor runterzumachen, sondern ich sehe, wie geistliche Menschen, wie gläubige Menschen hineingehen in diesen Humanismus und hinein in dieses System, was sie ausnockt. Ja? Und diese Gemeinde ist reich. Ja? Tausende von Mitgliedern. Wohlstand. Ne? Da gibt es alles Mögliche. Wird dort gepredigt. Und er ist nicht jemand, der in Pension ist, irgendwann mal gedient hat einer Gemeinde und jetzt quasi auf Ruhestand ist, sondern er ist aktiver Pastor. Lehrt die Gemeinde von Woche zu Woche und ist dort einer, hat diese Chance, dort mit dieser Talkshow Millionen von Menschen zu erreichen und das Evangelium darüber zu bringen. Ja? Und er weicht aus und sagt nicht, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Ne? Sondern Moslems und ja auch Juden, die werden irgendwie errettet werden. Okay? Jesus sagt ganz klar, die Bibel sagt ganz klar, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie errettet werden ohne Glauben? Und wie sollen sie an den glauben, der nicht verkündigt hat? Wie sollen sie verkündigen, wenn sie nicht gesandt sind? Die Logik, in der Paulus steckt, die Logik, die Offenbarung der Heiligen Schrift, sie gibt uns sehr, sehr klare Aussagen darüber, dass es keinen anderen Weg gibt als ihn allein. Und Gott gebietet jetzt allen Menschen überall auf der Welt umzukehren und an den zu glauben, den er gesandt hat. Und er wird wiederkommen als Richter der Lebenden und der Toten. Gott hat sich schon bereits dazu entschlossen, die Welt zu richten, nämlich durch Jesus Christus. Und es wird alles daran gemessen werden, dessen Name in dem Buch des Lammes steht, der wird errettet werden. Wenn der Name fehlt in diesem Buch des Lebens, ist der Weg die Hölle. Ja? So, die Gesellschaft sagt uns, es gibt viele Wege. Und ich habe immer wieder damit auch zu tun. Und das ist etwas, was mich extrem innerlich immer wieder beschäftigt. Ne? Weil es so stark präsent ist. Ja? Und wir werden attackiert und wir müssen Schutzmechanismen entwickeln als Gläubige, um diesen Dingen, die auf uns zukommen, Widerstand zu leisten. Ja? Es heißt, ergreife das Schild des Glaubens. Es fällt dir nicht einfach so zu. Ja? Es heißt, ergreife das Schild des Glaubens. Ne? Kleide dich mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Ne? Zieh an den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es sind Dinge, die wir bewusst tun müssen, um uns zu schützen vor dem Einfluss der Welt. Und natürlich wollen wir eine Gemeinschaft sein, die Zweifel zulässt. Ne? Jesus hat einen Thomas akzeptiert in seiner Mitte. Ja? Und Thomas hat gezweifelt, aber er hat ihn ermahnt. Er hat ihn freundlich, liebevoll, aber er hat ihn ermahnt. Er hat gesagt, ne, glückselig sind, die nicht sehen und glauben. Ja? Aber er ist dem Zweifler begegnet. Also wir wollen auf der einen Seite wollen wir den Zweifler begegnen, auf der anderen Seite wollen wir Glauben bewahren und Glauben schützen. Okay, die Bibel spricht von einem Weg. Ne, Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Straße. Wenn wir jetzt von dem Weg sprechen, jetzt in unserem Alltag, was verstehen wir darunter? Ja? Also was meint die Bibel, wenn sie von dem Weg spricht? Zum Beispiel, wir sprechen über den Lebensweg, den jemand beschreitet. Ja? Was meinen wir dann, wenn wir sagen, hey, wenn wir von einem Lebensweg sprechen? Was steckt dahinter? Was tun, ne? Alles klar, Amen. Also die Dinge, die wir tun, ne? Und der Umgang mit Versuchungen. Okay, aha, stark. Ort. Ich habe es nicht ganz so gehört. Zeit und Ort. Halleluja. Amen. Wie bitte? Die ist so laut hier. Mindset. Okay. Eine gewisse Denkweise. Ah ja, genau. Schiefe Bahn. Ne? Man spricht schon von einem Weg. Ne? Lebensweg. Weiter vielleicht? Noch jemand? Okay, Jesus sagt, ich bin der Weg. Jetzt haben wir ein Zitat noch aus Psalm 1, Vers 1. Ja, hier in dem Psalm, dem ersten Psalm wird es erwähnt. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder. Okay? Noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Halleluja. Hier stellt der Psalmist einen Weg vor. Einen bestimmten Weg, den wir gehen können. Und dieser Weg steht im Kontrast zu einem anderen Weg, nämlich den Weg der Sünder und den Rat der Gottlosen. Rat ist Weisheit. Rat bedeutet etwas auch Mindset. Ja, etwas, was Menschen dir raten, was Familienangehörige dir raten. Ja, ein Rat, der dich berät, um deinen Lebensweg zu beschreiten. Okay? Und dem zum Kontrast steht der Weg Gottes, ne? Das Gesetz des Herrn, die Tora des Herrn, die Lehre des Herrn, die Weisung des Herrn, ja? Und die Freude und die Lust an unserem Gott. Ja? Menschen gehen einen Weg, weil sie etwas treibt, weil sie etwas da bewegt, um diesen Weg zu gehen. Ja? Und einen Weg zu schreiten ist etwas auch wichtig, nämlich das Ziel, das ich sehe. Ja? Je nachdem, was für ein Ziel ich mir setze, dementsprechend nehme ich auch die Straße dorthin. Ja? So, und es gibt viele, viele Dinge, viele, viele Ziele, die wir uns setzen können und uns auf Irrwege bewegen, weil wir das Ziel falsch definiert haben. Okay? Also den Ort letztendlich. Ne? Jesus sagt, wohin ich komme, das hat er hier im Johannes 14. Ne? Habe ich das vorgelesen? Nein. Johannes 14, Vers 1 bis 6. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, es geht also um einen Ort, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus sagt, dort, wohin ich gehe, ja, dorthin kennt ihr den Weg. Und das ist der Ort, an dem Jesus ist. Und wir wissen, dieser Ort ist das himmlische Jerusalem. Es ist der Himmel. Es ist der Garten Gottes. Ja, denn er vorbereitet hat für all die, die ihn lieben. Und Jesus ist dieser Weg dorthin. Er ist der einzige Weg dorthin. Okay, also wenn wir vom Weg sprechen, geht es um einen Lebensstil, den wir pflegen. Die ersten Christen wurden genannt, Apostelgeschichte 9, Vers 2, die Anhänger des Weges. Sie hingen diesem bestimmten Weg an, dem Jesus anhing. Er ist der Weg und er hat durch seinen Lebensstil und durch sein Leben, das er geführt hat, einen Weg geebnet. Er ist uns nämlich vorangegangen. So wie in einem Dschungel stelle ich mir das vor. Ne? Jemand, da ist keine Straße, nichts befestigt und jemand bahnt da einen Weg durch und er ist uns vorangegangen und wir dürfen denselben Weg nehmen, den er für uns freigemacht hat. Halleluja. Amen. Also wir sind die Anhänger seines Weges. Jesus ist der Weg zum Vater und das bedeutet natürlich, das, was er getan hat für uns, sein Erlösungswerk, sein Blut, das er vergossen hat, darauf werde ich gleich noch etwas eingehen, wenn ich über die Stiftshütte spreche. So, zum einen das, was er am Kreuz für uns getan hat und das andere ist seine Gerechtigkeit, sein Lebensstil, den er gelebt hat. Deswegen, wenn jemand sagt, dass er ein Christus ist, der hat auch so zu leben, wie er gelebt hat. So heißt es in der Schrift. Ja? Das heißt, wenn ich mich mit dem Weg Jesus identifiziere und sage, er ist mein Weg, er ist der, an den ich glaube, dann habe ich auch seinen Fußstapfen zu folgen, die er hinterlassen hat. Halleluja. Und das macht Gott möglich. Okay, das sind Anhänger des Weges. Das heißt, das sind Menschen, sie hingen diesem bestimmten Lebensstil an und diesem bestimmten Weg an. Dann haben wir eine Stelle weiter in der Apostelgeschichte über Apollos. Ja, Apollos, jemand, der mächtig in der Lehre war, den Gott wunderbar gebraucht hat. Und es heißt hier im Vers 25, Apostelgeschichte 18, Vers 25, dieser war unterwiesen im Weg des Herrn. Ja, er hat Lehre bekommen über den Weg, ja, über die Straße, die es zu gehen gilt. Und dann, ihm fehlt noch etwas und dann kommt, die beiden, Priscilla und Aquila und Priscilla. Und sie legen diesen Weg noch etwas genauer aus, ne, Aquila und Priscilla, Vers 26, ne, legten den Weg Gottes noch etwas genauer aus. Sie sprachen also noch einmal über den Weg und brachten mehr Details dem Apollos, um diesen Weg zu gehen. Okay? Halleluja. Jesus spricht in Matthäus 7, Vers 12 bis 14. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Dann dazu auch noch aus Lukas eine Stelle. Lukas 13, Vers 22 bis 27. Und er zog durch die Städte und Dörfer, lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Also der Kontext ist, er verkündigt das Reich Gottes. Ja? Und wahrscheinlich sahen die Jünger jetzt die Reaktion der Leute aufgrund dessen, was er dort getan hat. Er sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber spricht zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen, zu sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten zu euch und sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken. Auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Er redet also von Menschen, ja, einer Menschenmenge, die sich auf einem breiten Weg befindet und einer anderen Gruppe, die sich auf dem schmalen Weg begeben hat. Ja. Und wir haben einige Hinweise in Lukas Kapitel 13, was diese Leute ausmacht, die sich auf diesem breiten Weg befinden. Nämlich, die hören vieles. Es sind nicht Menschen, die nichts hören. Sie hören über Jesus, sie hören auf seinen Gassen, auf den Gassen hat er gelehrt und gepredigt, ja, und er hat die Massen hinter sich hergezogen, hat Wunder getan, sie haben all diese Dinge gesehen. Aber was fehlte in ihrem Leben? Was fehlte in ihrem Leben? Ja? Umkehr, Buße, ja? Nachfolge. Ja? Sie schlossen sich nicht der Nachfolge an, sondern sie genossen die Sonnenstrahlen, die von ihm ausgingen und dachten, oh, ist so schön warm hier. Ah, oh, tolle, angenehme Sonnenschein. Ja? Und welche Wunder er tut. Oh, und seine Lehre, die ist echt gut. Aber sie sind nicht, haben sich nicht eingeklinkt in die große Menge, die hinter ihm hergegangen ist. Und das ist der große Unterschied. Auf den Gassen dort, ne, es klingt wie aus der Ferne, haben wir deinen Lehren gelauscht, weißt du? In der Passivität, ne, nicht aktiv zu sein, passiv zu sein, Dinge einfach nur so laufen zu lassen. Und das ist die Gefahr. Und darüber müssen wir umkehren. Es geht um Menschen in Israel, die Jesus gelauscht haben und seinen Worten zugehört haben. Es geht nicht um die Menschen, die irgendwo irgendeinen Busch verrecken, ohne dass sie von Jesus gehört haben. Sondern es geht um diejenigen, die in Israel seine Worte gehört haben, seine Zeichen gesehen haben, was sie aus dem gemacht haben. Amen. Und Jesus sagt, ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Ja? Waren gleichgültig. Sie haben sich nicht mit der Lehre und nicht mit dem Weg Jesu identifiziert. Amen. Und wenn wir den Weg, Jesus als Weg nachdenken, müssen wir immer in zwei Kategorien denken. Zum einen ist es das Erlösungswerk von Golgatha. Er hat den Weg freigemacht. Und zum anderen, er hat gelebt auf eine bestimmte Art und Weise. Und diesen Fußstapfen gilt es zu folgen. Jesus, du hast die Kranken geheilt. Ich will die Kranken heilen. Halleluja. Jesus, du hast die Dämonen ausgetrieben. Ich will die Dämonen austreiben. Jesus, du hast das Reich Gottes verkündigt. Ich will das Reich Gottes verkündigen. Ne? Jesus, du hast ein bisschen Einsamen begegnet, hast Menschen aufgewertet, sie in die Freiheit gebracht. Jesus, ich will den Einzelnen begegnen, sie aufwerten, sie in die Freiheit bringen. Jesus, du hast gefastet. Ich faste. Halleluja. Das ist der Weg. Das ist jemand, der dem Weg anhängt, nämlich dem Weg Jesu, seinem Lebensweg. Und sein Lebensweg setzt sich zusammen aus den Entscheidungen, die er getroffen hat. Ja? Tag für Tag treffen wir Entscheidungen, motiviert durch die eine oder andere Sache. Ja? Und wir treffen Entscheidungen. Und das bestimmt unseren Lebensweg. Amen. Irgendwann mal am Ende meines Lebens, wenn ich am Sterbebett liege, dann schaue ich zurück und ich sehe einen Weg, den ich gegangen bin und Spuren, die ich hinterlassen habe. Und dieser Weg wird entschieden durch viele kleine Schritte, die wir gegangen sind. So jeder einzelne Schritt entscheidet über den Weg, den du gehst. Ja? Deswegen sollten wir jede kleine Entscheidung und alles, was wir tun in unserem Leben, vor dem Thron Gottes abwiegen und immer wieder darum ringen, dran zu bleiben. Jesus sagt, es braucht den Kampf. Viele werden reingehen wollen. Es gibt viele religiöse Menschen um uns herum. Es gibt viele Menschen, die in Israel in den Synagogen waren. Es gab viele Menschen, die sich dort aufhielten im Tempel. Aber Jesus sagt in diesem Kontext, ja, ringt darum. Denn viele wollen es, aber nur wenige schaffen es. Okay? Das soll uns jetzt nicht in Kapitulation bringen und Verzweiflung, oh, nur ganz wenige. Ne? Sondern es geht darum, es braucht diesen Kampf, es braucht dieses Ringen darum, ja? Um auf dem Weg zu bleiben, um Jesus festzuhalten. Und das Zentrale ist der Glaube. Dass ich den Glauben festhalte, dass ich kämpfe, sagt Paulus, und dass ich den Glauben bewahre. Halleluja. Und Glauben bewahren, klar, der Glaube an Jesus, aber es ist ja auch noch viel feingranularer. Die Schrift gibt ja Zeugnis von Wahrheit. Halt dich das fest, was Gottes Wort sagt. Halt dich das fest, was Gott mir zugesagt hat. Ja? Und da braucht es diesen Kampf, da braucht es dieses Ringen, Glauben zu bewahren und festzuhalten. Halleluja. Amen. Seht ihr das auch so? Jesus und die Stiftshütte. Als wir über den Kurs Anbetung gehabt haben, wir haben über die Anbetung Gottes gelehrt in der Worship School. Und da hat es mich auch nochmal neu so getroffen, als ich das gehört habe, dass diese drei, können wir das Bild einmal haben von der Stiftshütte? Die andere? Genau, das ist die Stiftshütte. Okay, ein Zelt. Und es wurde nach dem Abbild des Himmlischen gebaut. Mose hat etwas auf dem Berg gesehen und die Herrlichkeit, die er dort sah, und diese Stiftshütte, die er da hinten sah, da oben sah, er hat quasi Anweisungen bekommen, ein Abbild zu bauen auf der Erde. Und wir sehen hier drei Tore. Es ist einmal das Eingangstor, das Tor zum Heiligtum und das Tor zum Allerheiligsten. Durch einen Vorhang getrennt. Ja? So, unter den Juden hieß es wohl, das erste Tor haben sie genannt, das ist die Tür, das ist der Weg. Der erste Vorhang ist der Weg. Also ihr könnt nachforschen, ne? Judaismus und so weiter, die jüdischen Wurzeln. Das hieß, bevor Jesus kam, hieß dieser Eingang der Weg. Ja? Der zweite Vorhang hieß die Wahrheit. Ja, ich konnte es auch nicht glauben, aber forsch mal nach. Ja? Und der letzte Vorhang hieß das Leben. So, wenn Jesus sagt, quasi in diesem jüdischen Kontext sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Was meint er dann? Ich bin der Weg. Also ich bin durch mich in die Bundeslade, zur Bundeslade, in die Gegenwart Gottes. Ja? Die Juden wussten in dem Moment, okay, er ist all die drei Tore. Und durch all diese drei Tore muss ich gehen, ja? Um dort Eintritt zu finden in der Gegenwart Gottes. Okay. So, der Weg, ja, wir haben hier in dem Vorhof viele Menschen, die sich dort aufhielten. Und du musstest wirklich da durch diese eine Stelle durchgehen. Wir sehen hier in der Konstruktion der Stiftshütte, so wie Gott es designt hat, wie es im Himmel auch verankert ist, ja, dass es nur einen Eingang gibt, oder? Es gibt nur einen Eingang in die Stiftshütte. Das heißt, wenn du dort ins Allerheiligste gehen möchtest, musst du dort durch. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist der Weg. Der Weg zum Allerheiligsten. Okay, das müssen wir verinnerlichen. Wir müssen eins werden mit den Gedanken Gottes, sonst sind wir verloren in unserer Gesellschaft. Ja? Unser christliches Leben ist ein schwaches Leben, wenn wir das nicht verstehen. Wir müssen klar sein. Jesus ist der einzige Weg in die Gegenwart Gottes. Es gibt keine anderen Wege. Wenn jemand stirbt und er hat Jesus nicht angenommen, ja, und es sei denn, er hat es auf der Schwelle zum Tod noch irgendwie noch hingekriegt, ist er für immer verloren. Es ist der breite Weg, der in die Verdammnis führt. Ja, glauben wir, was Jesus sagt? Ja, wer es fassen kann, der fasse es, sagt Jesus oft. Ja, es ist der einzige Weg. Ja, und dann geht es in den Vorhof, dort sehen wir den Altar, das Opfer. Wir sehen das Waschbecken für die Reinigung. Und wir haben den Eintritt in die Wahrheit, ne, mit dem Leuchter, mit den Schaubroten, ja. Und ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Also wenn ihr das hungrig danach seid, einfach das Seminar Anbetung Gottes. Da können wir das mehr entfalten, wofür das alles steht. Jetzt möchte ich auf Hebräer eingehen. Der Hebräerbrief spricht über die Stiftshütte. Ja? Und er sagt hier in Vers 19, da nun ihr Brüder Kraft des Blutes Jesu, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg. Jesus hat uns also einen neuen und lebendigen Weg eingeweiht. Eingeweiht bedeutet, er hat ihn eingesetzt, den es vorher nicht gab. Er war nämlich nicht offenbar. Ja? Er war verborgen. Die Menschen im Alten Testament wurden gerettet auf Christus hin, auf den, der kommen sollte, aber er wurde nicht in der Weise offenbar. Ja? Und Gott hat jetzt diesen neuen und lebendigen Weg eingeweiht, eingesetzt, ja? Durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten, es geht um dieses Hinzutreten, beziehungsweise Eintreten, mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen, am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Okay? Stützo, das kannst du ruhig noch anzeigen. Ne? Also das im Hinterkopf. Daran denkt der Schreiber dieses Hebräerbriefes, wenn er darüber spricht. Er spricht an dieser Ordnung. Er sagt, lass uns hinzutreten, lass uns reingehen in die Stiftshütte, ja, um dort die Wolke und dem Herrn zu begegnen und in der Gegenwart Gottes zu gehen. und lass uns es auf diesem Weg tun. Und was ist dieser Weg? Jesus hat diesen Weg eingeweiht. Er ist der Weg, ein lebendiger Weg. Und was hat er getan? Er gab sich hin für uns am Kreuz. Er starb für uns, sein Fleisch wurde zerrissen und durch sein Fleisch trete ich ein in die Gegenwart Gottes. Ja? Und es heißt, los vom bösen Gewissen. Ja, man kann jetzt Hebräer 9 lesen, 10 lesen, da geht es ja um das Opfern und die Opfer, die abgeschafft wurden. Und ich komme, um deinen Willen zu tun. Und genau, und dann geht es eben darum, dass dieses Opfern ein Erinnern an Sünden mit sich gebracht hat. Und wir sind davon frei. Das heißt, wenn Jesus vergeben hat, ist 100% vergeben. Und der Weg ist jetzt frei in die Gegenwart Gottes. Und dieses rein zu sein von schlechtem Gewissen ist etwas, was uns trennt von der Gegenwart Gottes. Ja? Das Opfer Jesu ist vollkommen und perfekt. Und diesen Weg, den er geschaffen hat, dieser lebendige Weg, führt uns durch das Opfer, durch das Fleisch, durch die Reinigung der Sünden. Ja? Und das passiert alles im Vorhof, im Heiligtum und im Allerheiligsten ist Begegnung mit Gott da, ja, ist die Gegenwart Gottes. Halleluja. Und es geht nicht nur darum, eine Gebetszeit, die wir haben, intensive Gebetszeit. Es geht um einen Lebensstil in der Gegenwart Gottes. Dass ich dort lebe, in diesem Allerheiligsten. Ja? Dass ich dort niemals rauskomme. Dass ich immer dort bin. Jesus hat den Weg für dich und für mich freigemacht durch sein Blut. Und ich darf wissen, er hat durch sein Blut die Möglichkeit geschaffen. Ich darf jetzt rein. Vorher war das verborgen, es war getrennt. Der hohe Priester durfte nur einmal rein. Die Priester durften ins Heiligtum, aber kein anderer. Ja, nur im Vorhof durfte sich das Volk Gottes aufhalten. Und Jesus hat uns jetzt einen Weg freigemacht, dass das ganze Volk Gottes zu Priestern und Königen geworden ist, sodass wir alle hineinkommen können ins Allerheiligste. Und das ist Jesus der Weg. Amen. Es ist Glauben zu haben an den Weg, den er freigemacht hat, allein durch sein Blut. Halleluja. Und es gilt darum, sich mit ihm zu identifizieren, aus ganzer Kraft und mit ganzer Seele. Ja? Okay, er hat diesen neuen, lebendigen Weg freigemacht für uns. Der Weg ist schmal, sagt Jesus. Er ist umkämpft. Die Tür ist schmal. Ich weiß nicht, ob ich erinnern könnt an diese Stelle mit dem reichen Jüngling. Jesus begegnet einem Menschen, der gottesfürchtig gelebt hat, der ein tolles Leben geführt hat. Er hat gesagt, vom Kindheit an habe ich alle die Gebote gehalten. Ja? Und jeder Pastor wäre da schon auf 180. Halleluja. Was für ein toller Mann. Was für ein toller Lebensstil. Freundlich, charmant, ne? Ehrlich. Ne? Hat ein Herz für andere und so weiter. Und Jesus sieht etwas im Leben dieses Mannes. Und dieses Bollwerk steht zwischen diesem jungen Mann und dem Königreich Gottes. Und was war das? Der Reichtum. Und in dem Zusammenhang, Jesus sagt ihm, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und komm, folge mir nach. Jesus wollte ihn in die Nachfolge rufen, aber als Hindernis zwischen ihm und Jesus stand dieses fette, fette Ding des Reichtums, ja? Und der Liebe zum Geld und der Liebe zu den materiellen Gütern. Loslassen. Wir müssen loslassen. Und dieser Mann ging traurig weg. Ich frage mich, was hätte ich da gemacht an der Stelle? Ich meine, ich sehe Jesus heilen, Menschen heilen, befreien, die Herrlichkeit Gottes in Israel, der Messias kommt. Ich liebe Gott von ganzem Herzen, von Kindheit an. Was würde ich da machen? Dann würde ich sagen, sorry für die Formulierung, aber ich muss jetzt sagen, scheiß auf dieses Haus und folge Jesus nach. Oder wie würdet ihr es machen? Oder? Nicht? Okay, Jesus sagt in dem Zusammenhang, wie schwer ist es für Reiche, in das Reich Gottes hineinzukommen? Die Jünger sagen, boah Gott, wer wird denn überhaupt gerettet? Dann sagt Jesus, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Gottes Geist mit seiner Kraft kann in unser Herz etwas bewerkstelligen, was wir unserer eigenen Kraft nicht tun können. Ja? Jesus, wenn er bei Jesus geblieben wäre und gesagt hätte, Jesus, hilf mir, ich will, dann hätte Jesus ihn von der Last befreit, Halleluja, und er hätte es tun können. aber er ist traurig weggegangen. Und das ist der schmale Weg, auf dem wir gehen. Viele sind berufen, wenige sind nur auserwählt. Alle haben die Möglichkeit, wenige treffen eine Entscheidung. Halleluja. Amen. Und solche Herausforderungen gibt es in unserem Leben. Gott stellt uns vor Dinge, wo wir herausgefordert sind, ja, Dinge loszulassen. Aber in dem Moment, wenn ich das loslasse, erlebe ich eine Freiheit. Halleluja. Und eine Freude. Ja, und wie wäre dieses Leben ausgegangen von diesem jungen Mann, wenn er sich so entschieden hätte? Ja. Das ist der schmale Weg. Folge mir nach. Ja. Er hat an den Gott Israels geglaubt. Ich glaube auch, dass er an Jesus geglaubt hat, weil die Formulierung in diesem Text, können wir nochmal nachlesen, ist, dass er das bejaht, was Jesus verkündigt hat und wofür er stand. Er hat es bejaht. Ja, ich glaube daran. Ich glaube daran. Ja, das ist der Messias. Aber er war gefangen in Selbstgerechtigkeit, gefangen in der Liebe zum Reichtum. Und das hat ihn davon getrennt, von der Königsherrschaft Gottes. Ja. Und lass uns nicht ein Leben haben wie dieses Leben. Wir wissen, wir haben diese Dinge in der Schrift als Vorbild für uns. Es ist für uns aufgeschrieben, dass wir lernen aus den Erfahrungen anderer. Und er ist traurig weggegangen und sein Leben war durchzogen von Traurigkeit und einem schlechten Gewissen. Aber wir dürfen in die vollkommene Freude hineinkommen. Halleluja. Deswegen, wenn der Herr dich bittet, dein Auto zu verschenken, schenk es. Oder mit ihm auf Reisen zu gehen, geh mit ihm. Halleluja. Aber Jesus ist der schmale Weg, er ist der einzige Weg. Ja. Und lass uns, wir müssen gerüstet sein, um der Gesellschaft entgegenzutreten. Ja. Lass uns festhalten, Jesus, den Weg, ist der einzige Weg. Und ich darf es allen sagen. Und zwar nicht so wie dieser eine Pastor bei Larry King. Ne? Ja, das ist persönlich, ich glaube daran, persönlich, aber mit dir hat das nichts zu tun. Mit dir hat das nichts zu tun. Also, du kannst auch an andere Wege glauben, das ist in Ordnung. Ich glaube, dass dieser Weg, diese Straße in die richtige Richtung führt, aber das ist das, was ich glaube, das musst du nicht glauben. Ja. Nein, das ist nicht die Verkündigung der ersten Gemeinde gewesen. Die Verkündigung der ersten Gemeinde war ein klares Evangelium. Jesus ist bereits eingesetzt als Herrscher. Ja. Und er wird wiederkommen, zu richten und die Lebenden. Ja. Ja, glaube ich aber nicht. Das ist aber ein Problem. Dann hast du ein Problem. Wenn das wahr ist, dann hast du echt ein Problem. Ne? Ich glaube, dass es wahr ist. Ja? So, wenn wir die Wahrheit Menschen nicht auf diese klare Weise anvertrauen, sind wir dem Evangelium untreu. Ein Evangelium, was nicht in Klarheit kommt und in Wahrheit kommt, ist ein humanistisches Evangelium, also gar kein Evangelium. Ja? Denn wir sehen von vornherein, es war immer scharf. Es war voller Liebe, aber auch scharf. Ja. Wollen wir auf diesen Weg gehen? Wollen wir diesem Weg folgen? Jesus, du bist mein Weg. Ich gehe nicht auf den Weg der Gottlosen und der Sünder, sondern ich gehe dem Weg des Gerechten, Jesus. Ich folge dir nach auf deiner Straße. Halleluja. Und du hast den Weg für mich freigemacht durch dein Blut. Halleluja. Und ich darf kommen. Amen. Lass uns beten noch. Und es sind viele praktische Dinge, ja, ihr wisst das, ne, aus dem Alltag, ne, in der Familie. Ne, es sind immer Dinge, die hineinkommen in die Familie. Es sind immer Einflüsse da. Einflüsse, 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 Einflüsse. Ja, wir müssen dauernd unterscheiden. Ja, und so. Und wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir nicht diesen Fokus haben, ich will, vom Herzen, ich will. Ich setze meinen Verstand da drauf, ich setze meinen Fokus da drauf. Dann werde ich meinen Glauben verlieren. Ich werde Kompromisse machen, ich werde humanistisch denken und aufhören, ein Werkzeug zu sein in Gottes Hand. Vater, ich möchte dich bitten, dass neue Offenbarung hineinkommt in die Gemeinde Jesu. Jesus, über diese klaren Worte, die du in Johannes 14 ausgesprochen hast, Jesus, und wir sind nicht die Ersten, die sie lesen, sondern 2000 Jahre sind diese Worte alt. Und so viele Generationen vor uns haben diese Worte gelesen. Und wir sehen, wie Reiche gekommen sind und wie sie gefallen sind. Vater, wir sind in einem Zeitgeist gefangen. Vater, und dein Evangelium wird diesen Zeitgeist überwinden. Deine Worte werden die Postmoderne überwinden. Halleluja. Und wir danken dir, Herr, dass du uns befreit hast von diesem Irrweg des Teufels. Du sagst, sie alle irrten wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf alle unsere Schuld auf ihn. Vater, wir wollen Buße tun und umkehren von jedem Irrweg, den wir eingeschlagen sind, und jedem eigensinnigen Weg, von jeder Eigensinnigkeit. Erlöse uns, Jesus. Halleluja. Dass wir eigensinnig unser Leben planen und eigensinnig unser Leben gestalten, nach Lust und Laune. Ich bitte dich um Vergebung, Jesus. Vergib mir, vergib uns als Gemeinde, Jesus. Und erlöse uns von diesem eigensinnigen, eigenen Weg. Und bring uns auf den ewigen Weg des Lebens, Jesus. Auf dem schmalen Weg, der umkämpft ist, Vater. Und wir wollen und wir folgen dir und wir halten den Glauben fest. Und wir bleiben bei dir, Jesus. Halleluja. Herr, wir sehen, wie du den Weg freigemacht hast, indem du das Kreuz auf dich genommen hast. Indem du deine Jünger geliebt hast bis zum Tod. Und aus Liebe dein Leben ausgeschüttet hast für uns alle. Und ich bitte dich, dass du uns befähigst, Heiliger Geist, mit mächtiger Kraft des Himmels diesen Weg zu gehen. Halleluja, die Bollwerke, die Steine beiseite zu räumen, all die Hindernisse beiseite zu legen, sodass der Weg frei ist ins himmlische Jerusalem. O Jesus, Halleluja. Und du nennst ihn einen gesegneten Weg, einen heiligen Weg. Und so, Vater, ich bitte dich, komm mit deinem Heiligen Geist. Sende Feuer in unsere Mitte. Sende Erweckung, Jesus, dass wir aufwachen und verstehen, dass diese Worte Himmel und Erde geschaffen haben. Dass dieses Wort Himmel und Erde überwinden wird, Jesus. O König Jesus, Halleluja. Ermutige meine Geschwister und ich segne euch. Ich segne euch im Kampf für die Wahrheit, im Kampf für den Glauben, um den Glauben. In Jesu Namen. Und ich bete, Vater, dass du uns Fähigkeit gibst und Gnade gibst, die Augen der Blinden zu öffnen. So wie du es zu Paulus gesagt hast. Dass er die Augen der Blinden öffnet und Menschen aus dem Kerker herausholt. Halleluja. Vater, wir wollen sehen, aber wir wollen nicht nur sehen, wir wollen anderen Augen öffnen. Vater, ich bitte dich, hilf uns. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Amen.